Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Eine weitere Folge aus der Reihe Durch die Bibel steht auf dem Programm. Herzlich willkommen dazu. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Das fünfte Buch Mose, das zur Zeit hier im Mittelpunkt steht, berichtet darüber, wie Mose das Volk Israel auf eine ganz besondere Herausforderung vorbereitet. In allernächster Zeit sollen die Israeliten auf Gottes Geheiß hin das verheißene Land Kanaan in Besitz nehmen. Eine Aufgabe, an der ihre Vorfahren gescheitert sind, denn sie fürchteten sich vor der vermeintlichen Übermacht der dort lebenden Völker. Mose erinnert die Israeliten beispielsweise daran, was ihre Eltern und Großeltern alles mit Gott erlebt hatten, seitdem sie vor knapp 40 Jahren aus Ägypten aufgebrochen waren. Außerdem legt Mose ihnen das Gesetz Gottes ans Herz und gibt verschiedene Anweisungen für die Landnahme Kanaans und für die Zeit danach. Bei unserer Entdeckungsreise durch das fünfte Buch Mose befinden wir uns zurzeit in einem größeren Abschnitt, der die Kapitel 22 bis 26 umfasst. In diesem Abschnitt geht es um eine Vielzahl von Gesetzen und Regelungen, die das persönliche Leben, aber auch das Miteinander in der Familie und der Nachbarschaft ordnen. Im Gegensatz dazu standen vorher eher religiöse Angelegenheiten und sozusagen die nationale Einheit des Volkes im Mittelpunkt. Aber zugegebenermaßen halten sich nicht alle Bibelverse an diese Einteilung. Streckenweise ist man einfach nur verwundert, zu wie vielen Lebensbereichen das fünfte Mosebuch etwas zu sagen hat. So geht es im vor uns liegenden Kapitel 25 zunächst darum, die Schwachen zu schützen, und zwar indem jene Menschen, die sich an ihnen schuldig gemacht haben, bestraft werden. Des Weiteren stoßen wir auf eine aus heutiger Sicht ungewöhnliche Regelung, die sozusagen den Fortbestand eines Zweiges innerhalb eines Familienstammbaums sichern soll. Und schließlich bekommt das Volk Israel Anweisungen, wie mit ganz bestimmten Feinden umzugehen ist. Zunächst geht es also um die Bestrafung von Übeltätern, die man ganz sicher nicht als Verbrecher, sondern allerhöchstens als Straftäter bezeichnen könnte. Hören Sie dazu die Verse 1 bis 3. Dort heißt es: Wenn eine Streitsache zwischen Männern ist und sie vor Gericht kommen und man sie richtet, so soll man den, der im Recht ist, gerecht sprechen und den Schuldigen schuldig sprechen. Und wenn der Schuldige Schläge verdient hat, soll ihn der Richter hinlegen lassen, und man soll ihm vor dem Richter eine Anzahl Schläge geben nach dem Maß seiner Schuld. Wenn man ihm 40 Schläge gegeben hat, soll man nicht weiterschlagen, damit, wenn man mehr Schläge gibt, er nicht zu viel geschlagen werde und dein Bruder entehrt werde in deinen Augen. Bestrafung ja, Entwürdigung nein. Die Anzahl der Schläge hing von der Schwere des Vergehens ab. Mehr als 40 sollten es jedoch nicht sein, um das Leben des Übeltäters nicht in Gefahr zu bringen. Auch wenn es diese Art der Bestrafung in den meisten zivilisierten Ländern heute nicht mehr gibt, so zeigte sie zumindest im alten Israel doch die erwünschte Wirkung. Denn so viel bekannt ist, war die Kriminalitätsrate damals ziemlich gering. Vermutlich ist die Angst vor einer öffentlichen Demütigung einfach größer als die Angst, einen bestimmten Geldbetrag an den Geschädigten oder die Staatskasse überweisen zu müssen. Ich komme zu Vers 4. Dieser Vers wird heutzutage des Öfteren ins Feld geführt, wenn eine Person den Eindruck hat, für eine geleistete Arbeit nicht ausreichend entlohnt worden zu sein. Ursprünglich ging es aber um den Lohn, den ein Tier für geleistete Arbeit bekommen sollte. Der Vers lautet: Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Vor langer Zeit, während einer Studienreise durch den Nahen Osten, habe ich mal einen Bauern fotografiert, der tatsächlich noch mit einem Ochsen aufs Feld ging und ihn vor einen Pflug spannte. Brav und gemächlich zog der Ochse seine Bahnen. Doch mit der Zeit schien er immer unwilliger zu werden. Erst später habe ich auf meinem Foto den vermutlichen Grund dafür entdeckt. Der Ochse trug so eine Art Maulkorb, der ihm nicht einmal abgenommen wurde, als der Bauer eine längere Pause einlegte. Dabei hatte sich nicht nur der Bauer, sondern ganz gewiss auch sein Arbeitstier eine ordentliche Zwischenmahlzeit verdient. Schon interessant, dass auch der Tierschutz für Gott eine Rolle spielt. Im 1. Korintherbrief Kapitel 9 greift übrigens der Apostel Paulus den vorgelesenen Vers aus dem 5. Buch Mose auf. Paulus schreibt an seine Mitchristen: Denn im Gesetz des Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Sorgt sich Gott etwa um die Ochsen? Oder redet er nicht überall um unsertwillen? Ja, um unsertwillen ist es geschrieben. Wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen, und wer drischt, soll in der Hoffnung dreschen, dass er seinen Teil empfangen wird. Wenn wir euch zu gut Geistliches sehen, ist es dann zu viel, wenn wir Leibliches von euch ernten? Paulus fordert die Christen also auf, nehmt euch die Sache mit dem Ochsen zu Herzen. Wer arbeitet, der soll auch entlohnt werden. Und das gilt erst recht für Leute, die mit dem Evangelium unterwegs sind und dadurch geistliches Leben hervorbringen. Die haben es wirklich verdient, dass ihr wenigstens für ihre leiblichen Bedürfnisse sorgt. Einige Verse weiter wird Paulus noch ein bisschen deutlicher. Er sagt: So hat auch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium nähren sollen. Zurück zu unserem Bibeltext im 5. Buch Mose, Kapitel 25. Da geht es nun in den nächsten Versen, jedenfalls äußerlich betrachtet, um den Fortbestand eines Zweiges innerhalb eines Familienstammbaumes. Konkret: Wenn ein israelitischer Mann zu Tode kam, ohne vorher mit seiner Frau für einen Nachkömmling gesorgt zu haben, dann sollte sein Bruder gewissermaßen für ihn einspringen und mit der Witwe für Nachkommen sorgen. Zugleich sorgte diese Regelung aber auch dafür, dass die Witwe in ihrer bisherigen Großfamilie bleiben konnte und nicht, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, in eine andere Familie einheiraten musste. Und es gab noch einen weiteren Grund, der für die sogenannte Schwagerehe sprach. Fast alle Menschen im alten Israel bewirtschafteten ein Stück Land, auf dem sie aber auch ein paar Schafe und Rinder hielten. Nach dem Tod eines Israeliten stand die Witwe erstmal allein da mit der ganzen Arbeit, die zu erledigen war. Wäre sie nun auf die Idee gekommen, einen Mann aus einem der anderen Stämme Israels zu heiraten oder sogar einen Ausländer, dann hätte er ein Anrecht auf das betreffende Stück Land erworben. Das jedoch hatte Gott streng untersagt. Das Land sollte bei dem Stamm Israels bleiben, dem es zugeteilt worden war. Deshalb kam als Ehemann nur der Bruder des Verstorbenen in Frage, also der Schwager der Witwe, oder auch ein Cousin. Hier nun der Abschnitt aus dem Bibeltext, der dies alles regelt. Aus Kapitel 25, die Verse 5 bis 10. Wenn Brüder beieinander wohnen und einer stirbt ohne Söhne, so soll seine Witwe nicht die Frau eines Mannes aus einer anderen Sippe werden, sondern ihr Schwager soll zu ihr gehen und sie zur Frau nehmen und mit ihr die Schwagerehe schließen. Und der erste Sohn, den sie gebiert, soll gelten als der Sohn seines verstorbenen Bruders, damit dessen Name nicht ausgetilgt werde aus Israel. Gefällt es aber dem Mann nicht, seine Schwägerin zu nehmen, so soll sie, seine Schwägerin, hingehen ins Tor vor die Ältesten und sagen: Mein Schwager weigert sich, seinem Bruder seinen Namen zu erhalten in Israel und will mich nicht ehelichen. Dann sollen ihn die Ältesten der Stadt zu sich rufen und mit ihm reden. Wenn er aber darauf besteht und spricht: Es gefällt mir nicht, sie zu nehmen, so soll seine Schwägerin zu ihm treten vor den Ältesten und ihm den Schuh vom Fuß ziehen und ihm ins Gesicht speien und soll antworten und sprechen: So soll man tun einem jeden Mann, der seines Bruders Haus nicht bauen will. Und sein Name soll in Israel heißen: des Barfüßers Haus. Soweit die Verse 5 bis 10. Die Witwe hatte also einen Anspruch darauf, von ihrem Schwager geheiratet zu werden. Wenn er sich unwillig zeigte, konnte sie zu den Ältesten gehen, die gewöhnlich im Stadttor saßen, um dort kleinere Auseinandersetzungen zu schlichten. Wenn sich der Schwager der Witwe dann immer noch uneinsichtig zeigte, sollte sie ihm einen Schuh ausziehen und ihm ins Gesicht spucken, als Zeichen ihrer Verachtung und zugleich als Demütigung. Es war einfach nicht in Ordnung, dass sich ein Mann seiner Verantwortung entzog. Er trug Verantwortung für seine Schwägerin, für seinen verstorbenen Bruder, dessen Abstammungslinie er gewissermaßen fortführen sollte, aber auch für das Stück Land, das keinem der anderen Stämme Israels zufallen sollte und schon gar nicht einem Ausländer. Ich überspringe nun einige Verse und komme damit zum letzten Abschnitt von Kapitel 25. Darin geht es um die Amalekiter. Sie hatten sich dadurch hervorgetan, dass sie nichts Besseres zu tun hatten, als die Israeliten anzugreifen, nachdem sie gerade aus der ägyptischen Sklaverei geflohen waren. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 17, wird darüber berichtet. Einiges deutet darauf hin, dass sich die Amalekiter ganz gern mal ihre Taschen füllten mit dem Hab und Gut anderer Leute. So gesehen ist es nicht verwunderlich, dass sie im fünften Buch Mose, Kapitel 25, nicht besonders gut wegkommen. Ab Vers 17 ist dort zu lesen: Denke daran, was dir die Amalekiter taten auf dem Wege, als ihr aus Ägypten zogt, wie sie dich unterwegs angriffen und deine Nachzügler erschlugen, alle die Schwachen, die hinter dir zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst, und wie sie Gott nicht fürchteten. Wenn nun der Herr, dein Gott, dich vor allen deinen Feinden ringsumher zur Ruhe bringt im Lande, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt, es einzunehmen, so sollst du die Erinnerung an die Amalekiter austilgen unter dem Himmel. Das vergiss nicht. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die legendäre Schlacht bei Rephidim. Mose saß oben auf einem Hügel und schaute von dort den Kämpfern zu. Solange er seine Hand emporstreckte, behielten die Israeliten die Oberhand. Ließ er sie sinken, so gewannen die Amalekiter an Macht. Schließlich wurde Mose, immerhin schon um die 80 Jahre alt, so müde, dass zwei Leute ihm die Arme stützen mussten. Nachdem die Israeliten schließlich gesiegt hatten, hieß es schon damals: Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Manche Bibelausleger sehen in den Amalekitern eine Art Sinnbild für die sündige Natur des Menschen. Diese sündige Natur, die jedem Menschen in die Wiege gelegt ist und die ihn dazu bringt, sich immer wieder gegen Gott aufzulehnen, die lässt sich nicht zu einer guten sündigen Natur oder zu einer gottwohlgefälligen sündigen Natur umwandeln. Und genau deshalb ist der Vergleich zwischen den Amalekitern und der sündigen Natur des Menschen durchaus zutreffend. So wie Gott Krieg führt gegen Amalek von Kind zu Kindeskind, wie ich eben zitiert habe, so führt er auch Krieg gegen die Sünde. Am Kreuz von Golgatha wurde die Sünde besiegt, indem Jesus sie auf sich genommen hat und stellvertretend für die Menschen gestorben ist. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt, heißt es dazu in einem Prophetenwort Jesajas. Und nun wieder zurück zum fünften Buch Mose. Dort erreichen wir jetzt das Kapitel 26. Im Auftrag Gottes spricht Mose zu dem Volk Israel: Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird und es einnimmst und darin wohnst, so sollst du nehmen die Erstlinge aller Feldfrüchte, die du von deinem Lande einbringst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen und hingehen an die Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, dass sein Name daselbst wohne, und sollst zu dem Priester kommen, der zu der Zeit sein wird, und zu ihm sagen: Ich bekenne heute dem Herrn, deinem Gott, dass ich gekommen bin in das Land, das der Herr, wie er unseren Vätern geschworen hat, uns geben wollte. Und der Priester soll den Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor dem Altar des Herrn, deines Gottes, niedersetzen. Soweit die Verse 1 bis 4. Was hier beschrieben wird, lässt sich in etwa mit dem christlichen Erntedankfest vergleichen. Mit dem Unterschied, dass die Israeliten jeweils die zuerst reif gewordenen Früchte ihrem Herrn als Dank für die Ernte darbrachten. denn diese Erstlingsfrüchte galten als besonders hochwertig. Ich denke, man braucht nicht viel Fantasie dazu, um sich auszumalen, wie bewegend es gewesen sein muss, nach der Landnahme Kanaans die ersten Früchte heranwachsen zu sehen und sie anschließend ernten zu können. Diese Früchte waren gewissermaßen der duftende und wohlschmeckende Beweis dafür, dass Gott dieses Land tatsächlich seinem Volk zur Verfügung stellte. Ein Korb mit Erstlingsfrüchten sollte also am Altar des Heiligtums niedergestellt werden. Weiter ab Vers 5. Dann sollst du anheben und sagen vor dem Herrn, deinem Gott, mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe, und zog hinab nach Ägypten, und war dort ein Fremdling mit wenigen Leuten und wurde dort ein großes, starkes und zahlreiches Volk. Aber die Ägypter behandelten uns schlecht und bedrückten uns und legten uns einen harten Dienst auf. Da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter, und der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not und führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken durch Zeichen und Wunder, und brachte uns an diese Stätte und gab uns dies Land, darin Milch und Honig fließt. Nun bringe ich die Erstlinge der Früchte des Landes, das du, Herr, mir gegeben hast. Dieses Bekenntnis, das vor dem Altar des Herrn ausgesprochen werden soll, enthält einen kompletten geschichtlichen Rückblick bis hin zu der Zeit, als Jakob wegen einer Hungersnot nach Ägypten zog und sich dort mit seiner Familie im Land Gosen oder Goschen niederließ. Auf ein kleines Detail dieses Bekenntnisses möchte ich Sie an dieser Stelle gern hinweisen. In Vers 5 heißt es, »Dann sollst du sagen vor dem Herrn, deinem Gott, mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe, und zog hinab nach Ägypten.« Jakob also ein Aramäer? Meistens bezeichnen wir ihn, genauso wie seine Vorfahren Abraham und Isaak, ganz einfach als Israeliten. Aber den Namen Israel bekam Jakob erst zugesprochen, als er seinen Onkel, nämlich den Aramäer Laban, verlassen hatte und mit einem geheimnisvollen Mann am Fluss Jabbok kämpfte. Und Abraham, der Großvater Jakobs, war übrigens nicht nur der Stammvater der Israeliten, sondern auch der Ismaeliter. Also, als Israeliten kann man im Grunde erst die Nachkommen Jakobs bezeichnen, weil Jakob erst nach dem Kampf am Jabbok von Gott den Namen Israel bekam. Der Herkunft nach gehörten Abraham, Isaak und Jakob zu den Aramäern, einer Volksgruppe, die in Syrien und Mesopotamien heimisch war. Ist ja vielleicht ganz interessant, falls Sie mal Bekanntschaft mit einem Syrer machen. In einem ganz bestimmten Punkt unterscheidet sich die Darbringung der Erstlingsfrüchte im alten Israel höchstwahrscheinlich doch sehr deutlich von unserem heutigen Erntedankfest. Während wir heute den Altar in der Kirche oder im Gemeindehaus mehr oder weniger mit den Früchten des Feldes nur dekorieren, so war die Darbringung der Erstlingsfrüchte alle 3 Jahre mit der Abgabe des Zehnten verbunden. Vielleicht wäre es also angemessen, wenn wir am Erntedankfest unseren Dank an Gott für die gute Versorgung auch in klingender Münze zum Ausdruck bringen würden. Ich lese nun weiter aus unserem Bibeltext vor, und zwar ab der 2. Hälfte von Vers 10. Dort heißt es an die Israeliten gerichtet, »Und du sollst die Erstlingsfrüchte niederlegen vor dem Herrn, deinem Gott, und anbeten vor dem Herrn, deinem Gott, und sollst fröhlich sein über alles Gut, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Haus gegeben hat, du und der Levit und der Fremdling, der bei dir lebt. Wenn du den Zehnten deines ganzen Ertrages zusammengebracht hast im 3. Jahr, das ist das 10. Jahr, so sollst du ihn, dem Leviten, dem Fremdling, der Waise und der Witwe geben, dass sie in deiner Stadt essen und satt werden. Und du sollst sprechen vor dem Herrn, deinem Gott, ich hab aus meinem Haus gebracht, was geheiligt ist, und hab's gegeben den Leviten, den Fremdlingen, den Waisen und den Witwen, ganz nach deinem Gebot, das du mir geboten hast. Ich habe deine Gebote nicht übertreten noch vergessen.« In den direkt darauf folgenden Versen werden noch einige weitere Punkte genannt, die in das Bekenntnis, das beim Darbringen der Erstlingsfrüchte gesprochen werden sollte, hineingehören. Sozusagen als Antwort darauf wiederholt Mose in den Versen 16 bis 19 verschiedene Zusagen Gottes, die Bestandteil des Bundes zwischen Gott und seinem Volk Israel sind. Mose spricht: Heute gebietet dir der Herr, dein Gott, dass du tust nach allen diesen Geboten und Rechten, dass du sie hältst und danach tust von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Du hast dir heute vom Herrn sagen lassen, dass er dein Gott sein wolle und dass du sollest in allen seinen Wegen wandeln und halten seine Gesetze, Gebote und Rechte und seiner Stimme gehorchen. Und der Herr hat dich heute sagen lassen, dass du sein eigenes Volk sein wollest, wie er dir zugesagt hat, und alle seine Gebote halten wollest, und dass er dich zum Höchsten über alle Völker machen werde, die er geschaffen hat. Und du gerühmt, gepriesen und geehrt werdest, damit du dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk seist, wie er zugesagt hat. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel erwartet Sie abermals ein Doppelpack, was den Bibeltext angeht. Dann stehen nämlich aus dem 5. Buch Mose die Kapitel 27 und 28 auf dem Programm. Bis dahin, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.